Entertainment on the Road, dein Podcast mit Themen, Trends und Stimmen aus der Staffing-Branche. Heute habe ich einen Gast, der in jeder Hinsicht Energie ausstrahlt. Beruflich wie auch sportlich. Über 100 Triathlons und 14 Ironmans. Das bedeutet Disziplin, Ausdauer und Leidenschaft. Für mich persönlich ist ja gleichzeitig auch sowas wie mein schlechtes Gewissen, denn wenn ich mal meine Trainingseinheit ausfallen lasse, dann weiß ich sofort, wer sich 5 Minuten später per WhatsApp meldet und sagt, André, wie war der Schwimmtraining-Einheit? Und dann sage ich, ich habe meine Badehose vergessen. Kennengelernt habe ich ihn bei Absco Deutschland, und zwar damals im Rapcom, wo wir intensiv zusammengearbeitet haben. Vorher war er für mich ein ernstzunehmender Wettbewerber, da gehen wir nochmal drauf ein, während meiner Earthstream-Zeit. Und genau das macht es spannend, dich, Marco Glasner, heute bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank auf dein Intro, André.
Der Intro kommt ja erst. Jetzt stelle ich dich nämlich ein bisschen detaillierter vor. Und zwar kommt Marco aus dem Schwabenländle, wie ihr schon gehört habt. Wir werden uns heute alle Versuche geben, dass wir ihn verstehen. Und wenn er seinen breiten schwäbischen Akzent abzieht, dann werde ich sagen, bitte kurz in Hochdeutsch, damit wir deine Weisheiten auch genießen können. Dein Weg oder sein Weg ins Recruitment war alles andere als gewöhnlich. Nach einer klassischen Ausbildung zum Industriekaufmann und einem Studium zum Diplom-Betriebswirt startet er bei der bekannten Solcom. Schon nach einem Jahr entschied er sich, sich selbstständig zu machen, was ja sehr außergewöhnlich ist. Da werden wir sicherlich auch nochmal drauf eingehen. Und das Unternehmen, mit dem er sich selbstständig gemacht hatte, verkaufte er an Götzfried. Ja, da gehen wir auch nochmal ein, die heutige Allgäuer. Dort blieb er über ein Jahrzehnt in unterschiedlichen Rollen, zunächst als Director, später als Geschäftsführer. Ich selbst habe ihn, wie gesagt, das erstmal bewusst wahrgenommen als mein Konkurrent. Wir waren damals im gleichen Bürogebäude, wo er bei der Star-Gruppe gearbeitet hatte. Nach der Star-Gruppe führte ihn sein Weg in die Frank Recruitment Group, wo er auch als Absco-Mitglied im Rapcom war, in der Mitgliedervertretung gegenüber dem Vorstand, wo wir beide zusammen gearbeitet haben und uns für Political Lobbying eingesetzt haben. Es folgte ein weiteres Jahr als Geschäftsführer bei Imagine. Imagine wurde dann ja verkauft, da werden wir sicherlich auch nochmal drüber reden. Und seit Anfang 2025 hat er den Sprung gewagt, sich selbstständig zu machen mit Recruitment Growth Partners. Das ist sowas wie eine eigene Beratungsfirma, wo er Staffing-Unternehmen in die Zukunft begleitet mit so NED-Setups. Was das ist, werden wir sicherlich auch nochmal vertiefen. Was ihn für mich besonders auszeichnet, ist, dass Marco jemand ist, der unglaublich viel von sich selbst fordert, im Sport als auch im Business, und gleichzeitig bereit ist, mindestens und wenn nicht mehr zu geben. Er verbindet Unternehmergeist mit echter Hands-on-Mentality, gepaart mit klarem Blick für Wachstum und Strategie. Ich hoffe, wir werden ihn heute allen gut verstehen. Also gib dir Mühe, Marco. Und ich habe mir einstudiert, ChatGPT hat gesagt, ich soll sagen, das ist ja freit, wenn du da bist.
Das ist aber bayerisch.
Ach, scheiße.
Das wusste ChatGPT noch nicht.
Nein, dann nochmal. Marco, das ist ja freit, dass du da bist.
Nee, freit ist immer noch bayerisch.
Nein. Was müsste der Schwabe sagen?
Auf Freude.
Das ist eine Freude, dass du da bist.
Ja. So freut, dass ich da bin.
Danke dir. Herzlich willkommen. Ja, wir haben viel Themen. Ich habe es schon angerissen. Wollen wir gleich einsteigen, direkt in Medias Res gehen?
Gerne.
Wir fangen in dem Podcast immer an, wie du in die schöne Branche gekommen bist. Entleiten uns. Wie war das? Wie bist du zu Solcom gekommen?
Meine Frau war schwanger, wollte Pseudo-Profisportler werden, aber damit kann man kein Geld verdienen. Also hatte ich mich beworben. War bei so Männern mit dunklen Anzügen und Krawatten und die haben mir tolle Provisionsmodelle gezeigt. Dann dachte man, da willst du arbeiten. Da kannst du viel Geld verdienen und ich kann dann praktisch einen Kinderwagen meiner Frau auch kaufen.
War mal tolle Provisionsmodelle. Du warst ja bei der Solcom, nicht ja. Bei der S3, oder?
Ja, bei der Solcom. Aber damals war das noch anders. Es gab 12%.
Nein,
doch
bei der Solcom.
Damals gab es 12%,
okay.
Ja. Und wenn überfüllt ist, gab es auch mehr.
Ist das heute immer noch so? Weißt du das?
Das weiß ich nicht, nein.
Weißt du nicht mehr?
Das weiß ich nicht.
12% aufs GP?
Ja.
Ist ja schon mal gar nicht schlecht.
Genau, kann man einen Kinderwagen sich leisten.
Unwahrscheinlich vernünftiges Fixgehalt, oder?
Ja, damals ging's.
Ich meine, hier bei S3 in München hat man mit 28.000 angefangen. Das habt ihr wahrscheinlich mehr bekommen, oder?
Das waren, glaube ich, 3.000 Mark oder so.
Also 36.000.
Ja, sowas.
Mhm. Okay, und dann, du warst jung und brauchtest das Geld.
Genau. Richtig.
12% vom GP hört sich gut an, da fange ich mal genau. an. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was auf mich zukommt.
Genau, was Projekte sind, und ich wusste nichts.
Genau. Und dann hast du freiberufliche Projektvermittlung gemacht? Ja. In welchem Skill?
Embedded IT.
Also klassisch.
Klassisch.
Embedded Klassischer geht es fast gar ja. nicht mehr, oder?
Richtig.
Und grundsätzliche Frage ist, Embedded IT, ist es ein IT oder ein Engineering-Skill?
Aus meiner Sicht ist es losgelöst von der IT, weil es im R&D-Bereich aufgehängt ist.
Ja, also Engineering.
Engineering, ja.
Und dann bist du bei Solcom eingestiegen?
Genau. Und dann dachte ich, das kannst du auch selber machen.
Direkt nach einem Jahr?
Direkt nach einem Jahr.
Ist doch nicht schlecht.
Ja. Ja.
Ich kam zu der Einsicht erst nach 4, 5 Jahren ja. bei Hays. Und dann?
Ja, selbstständig gewesen mit 2 Kollegen und lief auch sehr, sehr gut.
Contracting?
Contracting, klassisches Contracting.
Embedded IT.
Embedded IT, klar, welchen Kunde hatten wir? Der Stern aus Sindelfingen oder aus Stuttgart-Untertürkheim. Die Herausforderung, was ich aber sehr schnell gelernt habe, ist, dass Contracting Sales nicht nur alles ist, sondern es ist nicht auch Kapital.
Ja.
Das Wachstum muss finanziert werden.
Ja.
Und damals hatte ich nicht so ein großes Netzwerk, wie ich heute habe.
Du hast ja nicht mal Kinderwagen leisten können.
Richtig. Und ich wusste natürlich auch nichts von Factoring. Und habe gesehen, dass wenn man weiter so erfolgreich Profile in Freelancer beim Kunden verkauft, dass das nicht funktionieren wird. Und habe schon angefangen, jeden Monat zu schwitzen, dass wir die Freelancer-Rechnungen bezahlen können.
Ja, wie viele Freelancer habt ihr da am Start gehabt?
Wir hatten in der Endausbaustufe auch schon 25 Freelancer.
Also das ist schon krass.
War schon echt krass.
In einem Jahr?
War krass, ja. Ging schnell nach oben, aber wie gesagt, wirklich schwer geschwitzt.
Was war das Kundenzahlungsziel?
Das war das Problem. Es war 14 Tage, aber damals hat Daimler auch schon verspätet bezahlt. Weißt du, wie es ist? Die Projektleiter legen es hin, bis es unterschrieben wird, bis es freigegeben wird. Kriegst du dein Geld erst nach 30 Tagen. Und ja. 30 Tage Freelancer-Zahlungsziel war echt immer jonglieren und ja, hat mich hinauf gekostet.
Ja klar, 25, da schiebt man dann schon eine Nummer, wenn das nicht ja. pünktlich raus ist. Bist du
richtig. Und dann war die Herausforderung, sind wir zur Hausbank gegangen natürlich.
Die haben gesagt, ich verstehe das Geschäftskonzept gar nicht.
Genau. Die haben erzählt dann, ja, du kannst ja deinen Eltern ihre Wohnung praktisch als...
Verpfänden,
ja. Das ist natürlich auch ein No-Go komplett. Selber habe ich keinerlei Kapital gehabt. Also Hausbank war nichts. Dann sind wir zur weiteren Bank gegangen. Die wollte uns dann 100.000 geben. Aber mit 100.000 Euro kann man nicht auch kein billiges Contracting-Geschäft aufbauen. Und dann kam einer auf die Idee, dass man beim Thomas Götz wieder anklopfen.
Mhm. Wer kannte den?
Der Manfred Hartmann kannte den.
Den kenne ich nicht.
Nee,
den
kennst du nicht. Nee, der ist aber mittlerweile auch schon Ruhestand. Das ist auch der Kollege, der hat auch noch Profile per Telefax an Kunde geschickt.
Ah ja.
Ja.
Also Gruß das geht raus. Also richtig. Hoffentlich hört der Manfred den Podcast.
Ja, hoffentlich hört er mal den Gruß, Manfred. Das war wirklich einer von den alten Garde war das. War sehr, sehr spannend, ja. Und dann waren wir mit Thomas Götzfried und es war direkt ein Match einfach. Wir haben es sehr, sehr gut verstanden, das kulturelle Thema. Auch das Sven Herzberg, mein langjähriger Chef, also der Vorstandsvorsitzende dann und anschließend der Marco Günder. Das war ein tolles Dreigespann und es war nicht klar, dass das sehr, sehr gut zusammenpasst und habe da praktisch auch die längste Zeit meiner Karriere verbracht.
Und jetzt hast du vorhin gezuckt, als ich gesagt habe, du hast es verkauft. Also ich habe es nicht ordentlich verkauft, sondern es war eher so ein Handschlagdeal.
Heute verkauft man das, ja. Wenn man mal zurückguckt, kann man mal denken, was man besser hätte machen können. Damals gab es halt einen schönen, tollen Arbeitsvertrag und einen schönen Leasingvertrag für ein schönes, dickes Auto, ja, und einen dicken Kinderwagen dazu. Es war nicht verkauft, es war eine Übergabe praktisch in die Götz-Verlage.
Ja, also.
Aber auch viel gelernt dadurch.
Ja. Ja. Okay, aber heutzutage kann man sagen.
Kann man das verkaufen.
Ja, es ist ja auch ist immer eine Frage, wenn man was verkauft, was kriegt man dafür? Muss ja nicht gleich Multimillionen bekommen, sondern du hast halt einen Kinderwagen dafür
bekommen. Einen Kinderwagen bekommen sozusagen, genau, und einen guten Arbeitsvertrag.
Das ist doch schön. Und dann relativ lang bei Götzfried gewesen.
Ja.
Im Ende als Geschäftsführer fürs White-Collar-Segment.
Ja.
Da habt ihr Contracting Perm gemacht.
Also Götzfried hat alle Vertragsarten gemacht.
Ja.
Also war klassische Contracting-DNA. Durch ja. uns kam dann auch Arbeitnehmerlassung mit dazu. Wir hatten da auch schöne Geschäftsmodelle. Anschließend, klar, war Perm erstmal nur Lucky Punch.
Mhm.
Später kam auch Perm-Geschäft dazu.
Mhm.
Und der größte Schnitt war natürlich auch, wo die Götzfried AG verkauft wurde an Allgäuer.
Ja.
Und dann hat die Strategie gewechselt. Vorher war nur rein organisches Wachstum, also Niederlassung organisch öffnen und anschließend war nicht Buy-and-Build-Strategie.
Kannst du das mal für den geneigten Zuhörer erzählen, was Buy-and-Build bedeutet?
Genau, also Build bedeutet organisches Wachstum, also mit Mitarbeiter einstellen, ausbilden, Märkte besetzen und entwickeln.
So wie es Hays immer macht.
Genau, so wie es Hays klassisch macht. Ja. Und die Buy-Strategie ist praktisch, man kauft Firmen und integriert die dann in den jeweiligen Konzern. Die Anfangsstrategie war nicht die Vollintegration, sondern nebeneinander her. Und erst später kam dann die komplette Integration in die Götz-Verlage bzw. dann in die Alga-Experts.
Und jetzt sind wir in Deutschland und das Thema Kaufen und Verkaufen eher mit Heuschreckengedanken belegt. Wie war das für dich damals, als ihr dann da gekauft wurdet? Inhabergeführtes Unternehmen, wahrscheinlich sehr planbar, wo die Reise hingeht. Wie war das dann? Erzähl mal so ein bisschen.
Also am Anfang hat man gar nichts gemacht. Man hat dann klar die Übernahmeverträge unterschrieben gehabt und alles. Ja. Aber die Strategie hat sich am Anfang erstmal nicht geändert, weil das war auch praktisch die Strategie von Alga selber, dass man die Eigentümer nämlich praktisch mit auf die Reise nimmt und erstmal alles so lässt, wie es ist. Es war praktisch eine langsame Evolution. Okay. Es war nicht Tag X und dann wird alles umgestellt, sondern es war, wie gesagt, ein langsamer Prozess über Jahre hinweg.
Ja. Und wie war es für dich? War alles in Ordnung?
War alles in Ordnung. Wurde alles größer, die Meetings wurden größer, es wurde noch professioneller an der einen oder anderen Stelle und war spannend einfach, auf die Reise mitzugehen.
Wie viele Leute hast du dann am Ende geführt?
Du siehst, wie ich gerade zögere, das hängt immer ab, es waren unterschiedliche Managementaufgaben, die ich immer wieder gehabt habe, weil wenn man Firmen gekauft hat, ist man gegebenenfalls dann in die andere Firma entsendet worden und hat dann die Integration gemacht. Ja. Deswegen war das immer, ich habe immer verstanden, als auch heute verstehe ich noch als Werkzeug, um das Ziel des jeweiligen Projektes zu erreichen. Mhm. Deswegen ist es die Frage am Schluss, weil ich auch für 300, hatten auch 300 interne Mitarbeiter. Also das ist schon ungewöhnlich. Heute hört man das, dieses Statement of Work-Thema. Die Grund-DNA, die damals gesetzt worden ist, ist heute die Allgäuer Engineering in München.
Okay.
Oder aber auch die Public, die es jetzt auch noch gibt von Allgäuer, dass wir auch wirklich Verantwortung übernommen haben. Und das ist auch noch ein großer Schritt vom Personaldienstleister zum Projektdienstleister.
Ja. Ja. Hast du das auch verantwortet?
Weil in der Götz Free Professionals war das praktisch eins meiner spannendsten Projekte, die ich gehabt habe und wo ich auch am meisten gelernt habe. Also ich habe mir da auch zwei Direktoren von einem Kunden und einer vom freien Markt genommen. Thomas Turner, den schätze ich heute noch sehr. Der ist mittlerweile in Ruhestand. Der war vorher erst bei Mercedes, dann bei der MB Technology, dann bei der SQS und dann habe ich ihn gewinnen können praktisch mit auf die Reise nehmen können vom Personaldienstleister zum Ingenieurdienstleister.
Weil deshalb höre ich die letzten 12, 24 Monate ganz oft das Staffing-Unternehmen sagen, sie wollen jetzt mehr Statement of Work anbieten. Was würdest du jetzt sagen, wenn ich ein Geschäftsführer vom Staffing-Unternehmen bin, was Contracting macht und 100 interne Mitarbeiter hat und sagt, ich möchte Statement of Work anbieten?
Der braucht definitiv Unterstützung von jemand, der sowas gemacht hat, sage ich. Das ist also wirklich ein Beispiel ist es, der Vertrieb in der Personaldienstleistung wird von Deckungsbeitrag bemessen. Haben wir vorher gesprochen. Ja. GP sagst du dazu und kriegst dann Prozent X. Im echten Projektgeschäft geht es um Umsatz. Mhm. Und jetzt kommt der große gedankliche Sprung, wo sich viele Vertriebsmitarbeiter schwer tun, ist, dass sie nicht verantwortlich sind für das Projekt. Sondern der Projektleiter ist verantwortlich für Projekt. Jetzt müssen wir mal definieren, was ist ein Projekt? Ein Projekt hat ein definiertes Anfang und ein definiertes Ende. Und dazwischen findet die Wertschöpfung statt. Und in der Personaldienstleistung, denke ich, ist die Wertschöpfung ist das Profil. Aber eigentlich ist es das Projekt, was in dem Projekt gemacht wird, ist die Wertschöpfung. Und der Vertriebler kann keine Verantwortung übernehmen, was zum Beispiel der Embedded-Tester macht. Ob der einen guten Job macht oder nicht macht. Und wenn man jetzt das Beispiel noch etwas größer macht, wenn wir zwei Tester drin haben.
Ja.
Ja. Und derjenige, der das verantwortet, nimmt zum Beispiel einen günstigen Tester, einen Student, und einer, der das kann. Und der, was das entscheidet, ist für diese Wertschöpfung ja verantwortlich. Ja. Ja. Und nicht der Vertrieb. Mhm. Der Vertrieb wird im Projektgeschäft an Umsatz bemessen, also an den Gesamtkosten. Ja. Und das ist schon ein ganz großer kultureller Unterschied. Und da habe ich viel gelernt, das praktisch umzusetzen und zu machen.
Und sind ja auch viele Unternehmen gescheitert.
Ja.
Sowohl Ingenieursdienstleister, die mehr Vertrieb machen wollten. Ja. Wir machen jetzt Freiberuflichkeit mit. Als auch anders freiberufliche Staffing-Unternehmen, die gesagt haben, wir wollen jetzt mal Statement of Work mitmachen.
Ja, richtig. Und das ist ja nur ein Beispiel natürlich jetzt mit zwei Personen, wenn man wirklich auch größere Projekte hat und du brauchst ja jemanden, der das Projekt wirklich bewerten kann. Das heißt, du brauchst ja immer diese, ich nenne es immer Power of Balance. Mhm. Du brauchst ja einmal den Vertrieb, du hast den Delivery Management und du hast die Projektleiter. Vertrieb ist verantwortlich für Umsatz. Die Operation Manager sind verantwortlich für Auslastung. Mhm. Oder praktisch eine Bench. Das kann ja praktisch, ist wichtig. Oder du nimmst einen Freelancer. Ja. Aber das geht nicht immer, wenn es um Kompetenz geht. Und das dritte Thema ist Wertschöpfung, also Qualität im Projekt.
Alles klar. Total spannend. Siehst du, dass das ein Entwicklungspfad für die Staffing-Unternehmen ist oder siehst du es eher kritisch?
Ich sehe es als Entwicklungspfad.
Ja.
Definitiv.
Und wie würdest du Hays Erfolg im Statement of Work-Bereich bezeichnen? Weil sie haben es jetzt immer über 10 Jahre schon gemacht oder versucht zu machen.
Also ich tue mir immer schwer, nämlich von außen jemanden zu bewerten. Deswegen würde ich jetzt hier auch keine Bewertung machen. Aber wenn ich mir das auf die Homepage anschaue und bei den Kunden, ich denke, bei den Kunden ist Hays eher Experts-lastig.
Ja. Und dann sag mal, wer hat es besonders gut geschafft in Deutschland? Das
Allgäu.
Allgäu.
Die Allgäu Engineering gibt es heute noch.
Und Ferchau?
Ferchau bin ich zu weit weg, kann ich auch nicht beurteilen.
Okay.
Ich kenne die Umsatzzahlen, was da wirklich echtes Projektgeschäft ist und was praktisch Expert- und Demandgeschäft ist.
Ja, die veröffentlichen auch keine Zahlen. Ja, ich sehe da auch immer.
Man sieht es natürlich auch bei den großen IT-Dienstleistern. Die haben ja auch riesige Sparten von Expert und Demand.
Ja, genau. Spannend. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, müssen wir nochmal vertiefen. Aber dann war deine deutsche Ägide zu Ende und dann ging deine englische Ägide los.
Ja.
Dann hast du dich für
Frank Recruitment entschieden.
Erst für Star und dann für Frank Recruitment?
Genau. Star war ein Holländer, genau, das war eine Restrukturierungsaufgabe. Die wollten verkaufen, hatten eine deutsche Niederlassung, die eher schlecht als recht lief. Und dann war das Ziel praktisch, die so schnell wie möglich exit-ready zu machen im Konzernverbund.
Und hat geklappt?
Hat geklappt, ja. Aber gibt schönere Dinge,
als
der Bad Guy zu sein.
Ja, glaube ich dir. Du saßt immer auch sehr gestresst im Aufzug auf, wenn
genau,
du
richtig, ja.
gelaufen bist. und dann Frank Recruitment Group. Und da habt ihr ja einen ziemlich krassen Skalierungspfad hingelegt. Es gibt ja immer wieder so die Firmen, die extrem viel einstellen und extrem den Markt wegsaugen. Im Moment ist es eine andere, aber damals war es ihr. Erzähl mal in 5 Sätzen, was da so passiert ist.
Genau, also davor, ich hatte immer Respekt vor den Engländern. Ja, und mit den Vorurteilen, die es da immer gibt, ja, die nehmen keine Firmenwagen und was, Tankkarte und
krasses
so weiter.
Krasses Vorurteil, die haben keine Firmenwagen.
Ja, aber das ist aber dieses Thema, ja, also diese Vorurteile, die wir da haben. Und mir hat es aber wirklich gereizt, auch für ein UK-Unternehmen zu arbeiten. Mhm. Und ich wollte auch wissen, das Thema mit diesem Ehrgeiz, kann ich in diesem Umfeld auch überleben? Mhm. Ja, man weiß selber, die Engländer zappeln nicht lange, wenn es nicht gut läuft. Und das hat mich einfach wirklich auch gereizt.
Ja.
Ich hatte viele Gespräche auch mit meiner Chefin Zoe Morrison, ob das Gedankengut wirklich das gleiche ist, ob wir das gleiche Mindset haben. Und ihr wichtigstes Ziel war, Marco, you have to Germanize the business. Mhm. Ja, klingt erstmal plump, aber das war das Thema mit diesem trivialen Thema, wie gerade gesagt, mit den Tankkarten, mit den Firmen-PKWs. Dass sie wirklich bereit war, diesen Schritt auch wirklich zu gehen. Und das, was...
Ist ihr nicht leicht gefallen wahrscheinlich.
Ist nicht leicht gefallen, aber in den Vorgesprächen hat sie es wirklich auch gesehen, dass es wichtig ist. Und für mich war auch wichtig, dass ich die guten Sachen, die UK-Leute haben, praktisch aufnehmen kann.
Vertriebsorientierung,
genau, viel mehr Zahlenorientierung, genau. Und auch die unterstützenden Maßnahmen, die einleiten. Ja. Also ich habe echt sehr, sehr viel auch wieder lernen können und habe auch sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ja. Und ich muss auch sagen, dass die... Klingt natürlich jetzt sehr provokant, aber die Engländer sind wirklich leidensfähig am Vertrieb. Sie arbeiten wirklich härter.
Ja, das spiegelt auch meine Erfahrung
wieder.
Ja, sind halt alles im Allen dienstleistungsorientierter und stellen das Ziel, den Kunden zufriedenzustellen, viel mehr über ihre eigene Person, als wir das hier in Deutschland noch tun.
Richtig, und dann zurückzukommen auf deine Frage. Ich habe die Firma übernommen, die haben 65 interne Mitarbeiter gehabt. Und ein kleines Contracting-Team und dann war das Ziel auch, Contracting aufzubauen, nachhaltiges Geschäftsmodell für die UK-Personen und dann auch in die Schweiz expandieren. Also in Genf kam dazu, Zürich kam dazu und dann praktisch in Deutschland, klar, Perm-Business maximal aufbauen und das Contracting.
Was war die Zielsetzung? Verkauf?
Zielsetzung war Verkauf, ja.
Hat es geklappt?
Nein. Also nicht, weil ich nicht dementsprechend performt habe, sondern weil Amerika, klar, ist viel größerer Markt. Ja. Die taten sich sehr, sehr schwer. Haben bis heute leider noch nicht verkauft.
Wie viele Mitarbeiter hast du dann
gehabt? Am Ende 350 interne Mitarbeiter.
Also in 5 Jahren.
Genau, war schon relativ viel, war das ja.
Krasse Nummer. Ich kenne es ja aus der Schweiz, die Geschichte hier, euer Genf-Typ, der innerhalb von ein paar Monaten 80 Leute eingestellt hat.
Genau, der Paul Henley, mein Geschäftsführer in der Schweiz, ja.
Genau, und dann ist es aber auch relativ schnell wieder zusammengefallen wie ein Kartenhaus, die Schweizer Nummer, weil es wenig Substanz da war, oder?
Ja gut, Paul Handy ist jetzt weg und ich bin jetzt auch weg, ja. Seit ein paar Jahren.
Ist das Kartenhaus zusammengefallen, bevor ihr weg wart oder als ihr noch
wo wir weg wart? Sind. Ja. Wo wir weg sind jetzt, also wo ich weg bin. Paul Henni war auch nicht mehr verantwortlich dann für die Schweiz. Aber es ist halt People-Business, muss man aber ganz klar sagen.
Aber hat er vertrieblich geleistet in der Schweiz mit seinen, hat er Profit eingefahren oder war es hoch?
Wir haben die Wachstumsziele erreicht, die gesetzt worden sind.
Ja. Aber nicht die, also Profit?
Profit war nicht das Ziel.
Aber ihr wollt einfach wachsen.
Das war in der Schweiz war kein Profitziel erstmal gesetzt, sondern nur Wachstumsziel.
Okay. Spannend. Und dann, Trommelwirbel. Wir hatten uns irgendwann mal bei Absco kennengelernt, in dem Repcom, wo wir viel zu Politik und Lobbying gemacht haben, gell?
Ja.
Und nie aus den Augen verloren. Und dann hast du dich orientiert und gesprochen gehabt. Zumindest ist mein Gedankenprotokoll so, du kannst mich da gern ergänzen. Und dann hattest du mal angerufen, was passiert jetzt eigentlich so bei Absco und was für Trends? Und dann haben wir uns mal über das Thema NED unterhalten. Und jetzt hast du das auf deine Fahnen geschrieben und bist ein NED geworden.
Genau. Ich habe meine letzte Station, schließt sie mein, ich komme gleich auf, da wieder auf die Frage.
Ach, ich habe Imagine übersprungen.
Du hast Imagine übersprungen, ja, ja. Genau. Bei Imagine war praktisch die Aufgabe, eine weitere Firma zu kaufen,
ja.
Als Geschäftsführer. Und da ist es Lustige, habe ich die alte Alga Experts gekauft.
Ja.
Genau. Und dann schließt sich praktisch da mein kompletter beruflicher Kreis.
Und dann, alten, jetzt habe ich alles gemacht, genau, jetzt muss ich mal was Neues machen.
Ich habe meinen alten Chef, das Sven Herzberg, der wieder zurückgekommen ist, praktisch gekauft und habe mich dann jetzt neu erfunden mit dem Thema NED. Und das Thema, was wir mit UK gerade gesprochen haben, ich sage, die UK-Markt ist uns 5 bis 7 Jahre voraus. Und auch das Thema mit diesem NED habe ich dort auch gesehen. Bei mir im Board saß jemand, der ehemalige Charles, ehemalige Hayes-Geschäftsführer, Charles Logan, der wirklich neutral seine Position mitteilen könnte und uns wirklich da auch im Board ja enabled hat, auch einfach out of the box zu denken oder unsere eigene Sache zu hinterfragen. Und das ist nämlich losgelöst von Politik, was ich wirklich sehr, sehr spannend fand. Und du hast praktisch mit dem Thema dich auch noch extrem bestärkt, dass das im deutschen Markt einfach fehlt.
Ja, genau. Weil das machen wir eigentlich bei Absco. Das ist die Quintessenz von dem, was wir in Deutschland machen. Wir, wie du es richtig sagst, ich schaue immer, was sind die Trends, die in England und Amerika da sind. Und mir ging es ja selbst so als Geschäftsführer bei Earthstream. Du hast einen Investor, ja, mit dem kannst du dich auf keinen Fall über deine Probleme unterhalten. Du hast deine Mitarbeitende, mit denen solltest du dich auf keinen Fall über deine Probleme unterhalten. Und am Ende des Tages ist so eine Geschäftsführungsposition oft ziemlich alleine. Und da ist dieses Thema NED genau richtig. Ja. Ich würde nicht sagen, dass es ein Coach ist, weil ein Coach ist was anderes. Es ist jemand, so habe ich das kennengelernt in meinem Business, es ist jemand, der das Business schon mal gemacht hat. Ich glaube, das ist ein wichtiges Befähigungszeugnis. Also die Person muss schon mal Geschäftsführer gewesen sein, optimalerweise schon mal gegründet haben. Und dann haben diese NEDs ganz viele unterschiedliche Facetten, Stärkenprofile. Das kann jetzt ein M&A-NED sein, der ein Unternehmen auf Verkauf vorbereitet. Es kann jetzt ein Geschäftsführungs-NED sein, der den Geschäftsführer bei seinen operativen Tätigkeiten hilft. Es kann auch ein Marketing- oder ein Hiring-NED sein. Also die Engländer haben da ganz viele NEDs und bei uns in Deutschland gibt es das per se nicht. Ja, wir haben diese, wir haben Aufsichtsrat als Aktionär eingetragen, aber das ist nochmal was ganz anderes. Da entstehen ganz andere Pflichten und Rechten. Aber so von einer Grundtendenz geht es so in diese Richtung Aufsichtsrat, aber viel flexibler, viel mehr am Business. Was ein NED nicht ist, wenn ich das richtig verstanden habe, der macht nicht operativ irgendwelche Aufgaben, gell? Der geht nicht in die Umsetzung, oder?
Richtig. Ja, das ist es. Also ich nehme das ist Bild vom Bergführer.
Ja.
Also wenn es im Winter mal schlecht Wetter ist und Schnee hat, gehe ich auch gerne auf Skitour.
Ja.
Und da kam ja auch dieses Bild mit dem Bergführer.
Ja.
Ja, der Bergführer war schon oben auf dem Berg. Man kann den Berg auch alleine besteigen. Aber jetzt kommt das große Aber. Ich weiß ja nicht, wo die Gletscherspalten sind. Ja. Ich weiß nicht, wenn das Wetter umschwingt, wie das dann,
genau.
Wenn die Wolken aufziehen. Wenn der Bergführer sagt, wir gehen jetzt lieber runter, weil oben ist der Wind zu stark an dem Tag, dann höre ich auf den Bergführer und wir fahren mir die Ski wieder ab.
Ja.
Das ist das, was du auch gesagt hast, André. Es geht darum, der das schon mal gemacht hat und halt Erfahrung hat.
Genau.
Man kann den Berg aber, wie gesagt, auch alleine besteigen, ja. Aber das Risiko ist einfach höher und vielleicht schwieriger, weil der weiß nicht, wo man vielleicht die beste Aufstiegsroute findet.
Okay, also Konzept NED habe ich verstanden. Ich habe mich ja schon oft gewundert in den letzten 4 Jahren, wo ich hier Verbandsvorsitzender bin. Es gibt ja ganz viele Leute, die den Vertrieb neu erfunden haben. Und auch einige Geschäftsführer, die ich kenne, sind dorthin gegangen. Ich sage jetzt mal, Dirk Reuter ist bekannt, Baulig-Brüder, kommt man nicht drum rum bei LinkedIn. Und da gibt es ganz viele andere Coaches. wo, glaube ich, viel Marketing auch dahinter steht. Und ich glaube, es gibt Leute, die dadurch auch super erfolgreich geworden sind. Aber was ich mich immer frage, sind die Sachen, die man da lernt, ist das auf unsere Industrie anwendbar oder abtragbar? Also wenn ich hier für einen Herrn Kräuter ein Sales Training für 100.000 Euro buche, bringt mich das als Vertriebler mit 16 Jahre Erfahrung, finde ich da die Gold Nuggets, um diese 100.000 in die Wertschöpfung zu bringen? Und was sagst du dazu als NED?
Das ist sehr, sehr interessantes Beispiel, weil ich frage mich immer, okay, wie willst du den Mehrwert messen?
Ja.
Ja, also ich bin absolut nerdig, was Datenmesse anbelangt. Ja, und KPI ist Keep People Informed. Das ist mein Grundgedanke da dazu. Mehr ist es nicht erstmal, aber viele haben immer Angst da davor. Und wenn ich einen Vertriebstrainer nehme, sind es Impulse. Ja, aber der neueste Gral ist ja KI. Marco, wir wollen KI einführen. Ja, und dann schaut man hin, okay, erstmal wäre Prozesse nicht schlecht, Automatisierung und dann KI. Und alle versuchen, diesen goldenen Gral zu finden, die Vertriebsmöglichkeit oder die KI. Aber wenn du das hast, wie willst du das denn messen? Okay, du hast dieses Tool, wird deine Produktivität x besser. Wenn du schon normal nicht deine Produktivität messen kannst, wie willst du dann messen, wenn du neue Sachen einführst?
Dass es besser wird, ja.
Genau, dass es besser wird. Und das Gleiche gilt für den Vertriebscoach. Und dann, wie du wieder auch sagst, okay, kennt der die Stellschrauben in unserer Branche? Was wirklich wichtig ist.
Was würdest du sagen, was sind die 5 großen Themen, die sich ein NED oder die du dir als NED anschaust? Weil ich habe ja verstanden, es gibt unterschiedliche NEDs mit unterschiedlichen Schwerpunkten, aber was sind so deine Punkte, wo du drauf guckst?
Das Wichtigste ist, wie ist die Kultur im Unternehmen? Mhm. Und du weißt, wie die Amerikaner sagen,
Culture eats strategy for breakfast.
Richtig, genau. Dann Strategie. Wie sieht die Strategie aus? Gibt es Strategie? Was ist die Strategie und wie wird sie umgesetzt?
Da hätte ich auch noch einen Spruch von Porter. Strategy is to do what not to do.
Auch gut. Auch gut, André. Genau. Dann klar, wie ist es Sales?
Ja.
Controlling?
Muss ich jetzt auch einen Spruch sagen?
Gerne.
Always be closing.
Genau. Und Organisation und Prozesse. Das sind ja die Sachen, die ich mir anschaue.
Ja, klingt ja einfach. Klingt einfach.
Klingt ja nicht einfach, ja. Ich arbeite dann nach dem alten McKinsey-Modell, in dem 7S-Modell plus eine SWOT, um das alles praktisch zu analysieren, weil alles hängt mit allem zusammen.
Ja.
Und dann praktisch die dementsprechende Analyse zu machen. Und
okay.
Ziel ist immer Exzellenz.
Und wie kann ich mir das jetzt im täglichen Doing vorstellen? Du triffst dich mit dem Geschäftsführer, hältst Händchen, schaust, wo die ein oder mehrere Probleme sind oder Herausforderungen und dann gehst du in Clinch, in Coaching oder in Beratung oder?
Genau. Ich antworte wie ein Anwalt, kommt drauf an.
Ja. Oder wie ein BWLer.
Wie ein BWLer, genau. Also das Basisangebot ist natürlich, ich muss erstmal Status Ist aufnehmen.
Ja.
Das heißt, ich brauche einen Workshop, ich muss es verstehen.
Mhm.
Ja. Das heißt, ich muss viele, viele Fragen stellen. Ich muss, je nachdem, stelle ich Frage in der Organisation oder ich stelle dann nur Frage an die Geschäftsführer oder an die Eigentümer, je nachdem, wie die Gesamtsituation ist und mache dann praktische Analyse. Ja, und dann sehen wir, okay, Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken und kann dementsprechend dann Sachen ableiten. Im täglichen Dui biete ich an praktisch eine Art Flatrate, das heißt ein Tag im Monat, also nicht ein Tag komplett vor Ort, sondern klar einmal ein längeres Meeting, das dann vor Ort sein kann. Und dann ein Kunde möchte es nach Bedarf, wenn ein Thema ansteht, als direktes Bearing, bei anderen ist es nach Regelthema. Und da ist es auch wirklich so, dass man natürlich dann auch wo ich selber auch in Verantwortung war, dass wir auch mal Themen haben, wo wir nicht einer Meinung sind. Und das sehe ich auch meine Aufgabe, bei der Stamm meinen Finger in die Wunde zu legen.
Ja. Ja,
auch vielleicht auch mal mit absichtlich eine Position einzunehmen, dass das Bestmögliche vom Unternehmen so Erfolg dann rauskommt in der Diskussion.
Ja.
Das kann Provisionsmodellumstellungen sein und das ist ja nicht nur, wir tun ein paar Zahlen ändern. Da geht es ja schon wieder um Kommunikation, wie rollen wir es aus, wie nehmen wir die Leute mit und so weiter, dass wir das alles strategisch planen. Weil es gibt nichts Schlimmeres im Vertrieb, wie am offenen Herz operieren, ein neues Provisionsmodell einzuführen.
Ist es eigentlich schwer, deine Akquise zu machen? Weil ich könnte mir vorstellen, die Leute, die sich beauftragen, die dich beauftragen oder die ein NED wollen, die wollen sich aktiv aus der Komfortzone rausholen. Aber wahrscheinlich die ich am meisten brauchen, wollen sich gar nicht aus der Komfortzone rausbewegen. Und die beauftragen dich auch nicht.
Du legst jetzt hier den Finger in die Wunde. Das müssen wir vielleicht nicht abschalten, aber wir lassen es trotzdem weiterlaufen. Das ist wirklich ein Thema. Ja, wir haben sehr viele Personen natürlich, die sehr vom Charakterlich sehr, sehr stark sind.
Klar.
Ja, und das sage ich.
Alpha Rot.
Das sagst du jetzt. Ja, ich sage immer, man weiß nicht, was man nicht weiß. Das ist das Thema. Und da ist einfach nur mein Glück im Leben, ja, dass ich so lange in der Branche tätig bin und so viele unterschiedliche Sachen gesehen habe. Ja, und deswegen kann ich natürlich sehr schnell, auch die Anfangssache von dir, gibt sicherlich ganz, ganz viele Strategieberater oder Coaches. Ja, aber ich sage auch wieder, das ist auch ein Erfolgsrezept natürlich im Recruitment. Wir sind Nische, wir machen nicht die ganze IT, wir machen nicht die ganze Finance, sondern wir machen halt nur in einem Segment. Und somit habe ich mich spezialisiert, ein NED zu sein, ausschließlich für die spezialisierte Personaldienstleistung.
Ja, also für White Collar.
Für White Collar, genau.
Also jemand, der Perm im White Collar macht oder Contracting oder Arbeitnehmerüberlassung, das ist grundsätzlich jemand, der sich bei dir melden könnte.
Genau, richtig.
Und was für ein Problem sollte der jetzt haben? So ein existenzielles Problem, dass er kurz vor Zahlungsinsolvenz, oder ist es dann zu spät?
Dann ist es zu spät. Dann ist es zu spät. Du lachst, André. Du weißt, der Markt ist momentan sehr, sehr angespannt.
Ja, leider. Ja.
Es ist nicht mehr die goldenen Zeiten. Es gibt Leute, die haben super Erfolg. Ja, die machen sehr, sehr vieles richtig. Ja, aber andere, wirklich ein Thema haben. Ja, und das sehen wir auch. Liquidität ist momentan aus meiner Sicht die KPI für einen Geschäftsführer, der wohl nicht drauf schauen sollte.
Cashflow ist Company Killer Number One.
Burn Rate. Und es sind einfach so Themen, wo ich direkt meinen Finger reinlege.
Dann erzähl doch mal hier deine Best Practices, Cashflow, Burn Rate für wieder, ich bin der Geschäftsführer von 100 festangestellten Mitarbeitern, die freiberuflichen Vertrieb machen.
Genau, also zum Beispiel gerade dieses Thema Burn Rate. Ja, Burn Rate bedeutet, wie lang kann ich als Unternehmen überleben, ohne dass mir ein Kunde eine Rechnung bezahlt? Wie viele Monate kann ich das aushalten? Ohne Abbau. Einfach, das ist auch eine KPI aus meiner Erfahrung. Und ich sage, die KPI wäre 3 bis 6 Monate wäre wichtig. Mhm. Ja. Corona haben wir gesehen, das ist nicht nur so abwegig. Ja. Es gibt es wirklich, dass das passieren kann. Aber auch Thema mit Investitionen. Ich muss ja wissen, wie viel Liquidität ich habe. Ja. Wie lange kann ich dem Zuschauer, wenn ich neue Mitarbeiter einstellen möchte?
Ja.
Ja, also das ist ein Thema. Und es ist ganz unterschiedlich, die Motivation, warum man zusammen sein kann. Du weißt auch, eine gute Firma kann man immer verkaufen.
Ja.
Wenn sie gut dasteht. Ja.
Das ist einer meiner Sprüche.
Genau. Das ist einer deiner Sprüche, den ich mir angeeignet habe. Und das Thema ist, ich kann begleiten bis hin zum Verkauf. Ich verstehe mich nicht als MOE-Berater. Aber wenn ich dahin gehen möchte, ja, oft ruft der MOE-Berater an, sind alle überrascht. Und da kann man nicht mehr viel ändern.
Ja. Ja.
Aber das heißt, ich bin wirklich für Exzellenz. Das heißt, es ist mein komplettes Mindset auch, dass wir die Firma bestmöglich immer aufstellen. Andere Ziele sind, klar, organisches Wachstum Ziel, beziehungsweise auch, dass ich die Gründer rausziehen möchte zum Beispiel und eine eigene Führungsschicht etablieren möchte, um sie rauszuziehen. Muss man mal Prozesse anschauen, die Mitarbeiter und so weiter. Das können auch Ziele sein. Oder
also diese klassischen Glass Ceilings, was man in England sagt, diese Wachstumsschmerzen von 5 auf 20, von 20 auf 50.
Richtig.
Was dann alles kommt, organisatorische Reifegrad, make it or buy it.
Ja.
Und diese Themen kann man entweder selbst die Erfahrung sammeln, selbst scheitern, wieder aufstehen, Geld verbrennen, Zeit vor allen Dingen, ja, ist ja eigentlich meine kritische Größe, oder sich ein NED reinholen und ein bisschen Exzellenz bekommen.
Richtig. Und auch praktisch, ich Investoren, das Thema ist ja auch interessant für Investoren, dass sie meinen Blickwinkel haben, okay, wie ist denn mein Target?
Ja.
Oder hat der Geschäftsführer jetzt einmal unterfordert oder überfordert?
Ja.
Das Thema hatten wir auch schon mal als Diskussion gehabt, ja, wo du bei Östrim warst.
Ja. Alles klar. Dann habe ich jetzt verstanden, was so ein NED macht. Und bist es dann immer du oder gibt es den richtigen NED für den richtigen Geschäftsführerin?
Ja, also meine Vision auch hier mit Recruitment Growth Partners, das Partner steht natürlich für beides. Einerseits, klar, sind meine Kunden meine Partners, ja, aber mittelfristig würde ich natürlich dann auch mit weiteren Personen zusammenarbeiten. Ja. Also wenn ich wieder auf meinen sportlichen Kontext schaue, nicht jeder Coach passt für jeden Athleten, inhaltlich und menschlich natürlich nicht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich zukünftig mit anderen NEDs zusammenarbeite, zum Beispiel für den Blue-Color-Bereich,
ja,
wo ich praktisch keine Erfahrung habe.
Wo du dann auch dein Skillset nicht
genau einsetzen
kannst. Passend siehst.
Richtig.
Alles klar. Okay, dann haben wir viel über dich erfahren, viel über deine Firma erfahren. Dann guck mal vielleicht nochmal auf die Branche. Wie siehst du die Branche heutzutage? Bist jetzt auch schon lange im Business. Und wie wird sich die Branche verändern in den nächsten 2, 3 Jahren?
Wenn ich zurückblicke, ich habe angefangen am Ende der Dotcom-Blase, die war da, ist geplatzt und war noch
2001.
Krise. 2001 war die Blase, genau, und ja, dann da habe ich gestartet. Dann kam die Finanzkrise, Finanzkrise habe ich selber nicht so viel mitbekommen. Das war so, der Daimler Einkäufer hat im Dezember angerufen, alle Leute abgemeldet oder fast alle abgemeldet und im April hat er sie wieder alle eingestellt.
Ja.
Das heißt, du hast zwar deine Ziele nicht 100% erreicht, aber wirklich Krise war es auch nicht.
Ja.
Dann kam Corona, das war die nächste Krise.
Na gut, da gab es noch die Euro-Krise, aber das waren keine Krisen, die uns direkt betroffen haben.
Das war genau, im Staffing wieder. Dann haben wir praktisch Corona gehabt, wo auch alle nervös waren, dann war viel in Kurzarbeit, aber wirklich Krise war es auch nicht.
Ja.
Das heißt, die Branche hat unaufhörlich einen Aufschwung gemacht. Ja. Es ging nur nach oben.
Ja.
Es ging nur nach oben. Und das sehe ich jetzt anders. Wir sehen jetzt zum ersten Mal, dass die Branche aus meinem Blickwinkel extrem unter Druck ist. Jetzt zeigt sich auch, wer strategisch gut aufgestellt ist und wer wie mit dem Sturm umgeht. Und das ist jetzt auch das Thema, dass halt immer mehr Personaldienstleister auf dem Markt sind. Das heißt, wir sehen bei den Großen, die Direktorenebene wird aus Kostengründen rausgenommen.
Mhm.
Was passiert? Die macht sich selbstständig.
Ja.
Das heißt, der Trend, der in UK ist, ist jetzt bei uns. Der war vor 5 oder 6 Jahren in UK. Das heißt, extremer Wettbewerb, extremer Margendruck, das haben wir jetzt, diese Situation.
Ist ja auch gut, wenn wir viele neue kleine Firmen bekommen, oder?
Für den Wettbewerb ist es gut.
Für die Wettbewerbsfähigkeit. Und denkst du auch, dass die Branche sich konsolidieren wird?
Ja, ich denke, der Zukauf wird konsolidiert jetzt. Und wir sehen natürlich auch neue Player auf dem Markt. Wenn man die Bauleaks nimmt auf der linken Seite oder die Agenturen und auf der rechten Seite die klassischen Personaldienstleister.
Ja.
Und auf der linken Seite, würde ich auch noch sehen, haben wir IT-Firmen, die jetzt in den Staffing-Markt reindrücken.
Ja.
Und da gibt es eine Annäherung bis in die Mitte aus meiner Sicht.
Ja.
Und das heißt, da kommen beides, das Beste aus beiden Welten zusammen.
Gut. Was haben wir noch zur Branche?
Insolvenzen.
Ja, Insolvenzen ist definitiv ein interessantes Thema oder ein trauriges Thema. Sehe ich meine Verbandsrolle jetzt leider häufiger, fast schon jede Woche. Was denkst du, hast sicherlich auch schon einige Erfahrungen gemacht,
ja.
Wären das vermeidbar gewesen, die Insolvenzen, oder ist das eine nötige Marktbereinigung? Wie ist da dein Take?
Gut, es ist eine Marktbereinigung, aber aus meinem Blickwinkel ist es natürlich auch, sind die jeweilige handelnde Personen hierfür verantwortlich. Das heißt, man hat nicht rechtzeitig Thema Burnrate, Liquidität, man hat es nicht rechtzeitig im Auge gehabt.
Ja.
Oder man hat die falsche Strategie oder die falsche Kultur. Weil wir sehen ja auch, es gibt Firmen, die wachsen trotzdem.
Ja.
Entgegen dem Trend. Und nicht nur die Kleinen.
Ja.
Es gibt auch Mittelgroße, die auch wachsen. Und die Großen wachsen in manchen Segmenten natürlich auch.
Ja. Also da, um wieder den Kreis zu schließen, eine englische Agentur ist da wesentlich spitzer aufgestellt. Wenn die ihre Fälle wegschwimmen lassen, dann lassen die den Mitarbeiter relativ schnell gehen.
Ja.
Und sind sehr handlungswillig. Und in der Tendenz, zumindest würde ich in Deutschland sagen, was ja eigentlich auch gut ist, ist eine soziale Eigenschaft, ich gucke es mir noch an, aber oft ist es dann halt Hoffnungsvertrieb und wenn dann am Ende des Tages das Unternehmen gefährdet ist, ist es definitiv keine Zeit mehr für Hoffnungsvertrieb, sondern nur noch für Fakten.
Ja.
Klingt hart, ist aber so.
Ja.
Schön. Dann, bevor wir zur Schnellfragerunde gehen, was war dein schönster Absco-Moment?
Das schönste Absco-Moment für mich war, wo ich Resonanz bekommen habe von den Politikern in Berlin. Ich meine, die Niederlassung bei Frank, die Hauptniederlassung war in Berlin, somit war ich in Berlin vor Ort. Und es war wichtig, dass ich da auch mal mit Politikern ins Gespräch gekommen bin, um zu sehen, wie denen ihr Blickwinkel auf unsere Branche ist.
Oder wie wenig sie über unsere
Branche wissen. Genau, wie wenig eigentlich. Genau, richtig. Ich meine, du hast, sagen wir, gleiche Meinung. Die FDP war die einzige Partei, die etwas für uns Blickwinkel gehabt haben.
Unser Geschäftsmodell verstand.
Richtig. Es war damals diese FDP-Politikerin, die ich getroffen hatte. Aber schon teilweise erschreckend, wie wenig die ganze Branche im Fokus eigentlich ist.
Ja, genau. Ja, ich habe da auch mal den Herrn Kober getroffen, der hat auf mich einen sehr guten Eindruck gemacht. Ist schon erschreckend. Ja. Also die CDU versteht sicherlich auch noch ein Stückchen weit, bestimmte Politiker, aber als Partei, glaube ich, unsere Staffing-Branche, auch wenn ich sie noch nie gewählt habe, muss ich dazu sagen, ist, glaube ich, die FDP die uns am meisten versteht und die jetzt von der Parteikouleur ich weiß jetzt nicht, ob sie am meisten für uns tut, weil sie war in der Regierung und hat auch nicht das umgesetzt, was sie versprochen hat am Ende des Tages, leider. Aber zumindest wissen sie, was wir machen und was der Unterschied zwischen Perm Contracting und ANÜ ist.
Ja.
Okay, dann gehen wir zur Schnellfragerunde über.
Das wird spannend.
Jetzt wird spannend. In der Schnellfragerunde darfst du mit Ja, Nein oder einer der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten antworten. Kein Bullshit, kein Laberababer.
Okay.
Geht's los. Work-Life oder Work-Life-Balance?
Work-Life-Integration.
Work-Life-Integration. Für welche Vertragsart schlägt dein Herz? Contract, Perm oder ANÜ? Oder bei dir Statement of Work?
Ich finde Statement of Earn ziemlich sexy.
Echt?
Ja. Ist die Wertschöpfung am größten.
Ist es so?
Ja.
Wenn man es richtig
macht. Wenn man es richtig macht.
Warst du mal als Top-Biller?
Nein, muss ich zugeben, nein, der tut weh jetzt, ja.
Tut weh. Tut
Michael weh. Vogt, der geht an dich.
Hast dich.
Er war immer besser.
Was war der Maximum am Netfee oder GP, was du gebildet hast?
1,4 Millionen.
GP.
GP.
Und in welcher Vertragsart war das?
Contracting. Dienstvertrag.
Intrinsisch oder extrinsisch?
Intrinsisch.
Ah, du bist doch Schwabe.
Ja, yeah, intrinsisch, ganz klar intrinsisch.
Extrinsisch.
Nein.
Extrinsisch.
Nein.
Extrinsisch. Hunter oder Farmer?
Hunter.
Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich geben?
Ruhiger zu werden. Ruhiger zu sein. Bleib im Kopf durch die Wand.
Wofür gibst du privat am liebsten Geld aus?
Fahrräder.
Für Fahrräder, die 25.000 Euro kosten?
So viel nicht, aber
fast.
Darüber spreche ich, wie die Fahrräder kosten, aber Fahrräder sind mein...
Ein guter Schwabe spricht nicht über die Kosten,
genau,
aber...
Genau, Fahrräder, Rennräder.
Sie kosten auf jeden Fall fünfstellig, so viel ist klar. Was ist dein Lieblings-Recruitment-Spruch?
Oh, so leise im Büro.
Okay, old school. Remote oder Office?
Office.
Vacation? Oder nicht?
Für High Performer, ja.
Wen würdest du gerne als Kunden gewinnen?
Ah, die ist ja schon sehr interessant.
Okay, sky's the limit.
Sky's the limit, ja.
Also Dirk, wenn du einen NED-Berater brauchst, ruf Marco an.
Gerne, ja.
Es gibt genügend Transformation.
Haben wir uns schon mal kennengelernt im Zug in London.
Ah nein,
ja.
Durch Zufall?
Durch Zufall, ja.
Ach.
Wir saßen genau im gleichen Abteil und dann zum Gespräch gekommen, ja.
Und denkst du, du könntest den Dirk noch was mit auf den Weg geben als NED-Berater?
Dirk ist international da, lange meine Erfahrungen nicht aus. Ja. Aber jetzt in Deutschland würde ich schon spannend finden.
Okay, spannend. Marco, jetzt gebe ich dir eine Minute, deine Message an unsere Branche rauszubekommen. Was gibst du uns auf den Weg?
Ich nehme diese sportliche Herausforderung an, eine Minute.
Ja.
Und ich gehe auch in meinen Sportkontext. Wenn man 10.000 Meter schneller laufen möchte. Man hat die 10.000 Meter schon geschafft, möchte jetzt aber schneller laufen. Nimmt man sich einen Coach und der wird dann manchmal unangenehme Trainingseinheiten aufschreiben, die wehtun. Und genau das möchte ich auch empfehlen für unsere Staffing-Branche. Wenn man aus seiner Komfortzone rausgehen möchte, bin ich derjenige, der hilft oder aber auch unterstützt, praktisch die Exzellenz zu erreichen mit den dementsprechenden Methoden, Werkzeugen und Tools. Und biete jedem an, auch mit mir ein Gespräch zu suchen.
Schön. Also, liebe Zuhörende, wenn du schon seit 15 Jahren immer alles gleich machst und nicht weißt, was der erste Schritt in eine andere Zukunft sein soll, dann komm auf mich zu, komm auf uns zu. Ich biete die Verknüpfung mit Marco an und dann veränder deine Zukunft aktiv. In diesem Sinne, over and out. Herzliche Grüße von Recruitment on the Road. Marco, schön, dass du da warst.
Dankeschön, André.
Servus. Das war's schon wieder bei Recruitment on the Road. Dein Podcast am Puls der Staffing-Branche.